Ich habe diesem Psalm den Untertitel gegeben, es gibt für mich kein Glück außer dir. Und bevor wir aber einsteigen wollen zusammen in diesen Psalm, stelle ich euch noch eine Frage. Mögt ihr den Humor Gottes? Ich auch. Ich möchte euch eine kurze Anekdote erzählen, wie ich zu diesem Psalm gekommen bin. Ich saß an einem wunderschönen Ort mit wunderschönster Aussicht, schönstem Wetter, Ferien, und ich dachte so bei mir, das ist fast das höchste der Gefühle, der Glücksgefühle. Und ich habe das so genossen in diesem Moment, und da hatte ich den Impuls, den Psalm 16 zu lesen. Und ich hatte eigentlich vom Psalm 16 einen anderen Vers im Kopf, und ich las da den zweiten Vers, und das heißt es, es gibt für mich kein Glück außer dir. Und da habe ich so geschmunzelt und habe gedacht, habe zu Gott gesagt, jetzt hast du mich gehabt. Lasst uns zusammen die Schätze dieses Psalms etwas erforschen und daraus herausgraben. Es beginnt mit dem Vers 1 von David, ein goldenes Kleinod. Und Kleinod, das musste ich nachschauen, das heißt kostbares Schmuckstück. Und es ist da wie eine doppelte Bedeutung, goldenes, kostbares Schmuckstück. Also das lässt mich darauf schließen, dass wirklich Schätze darin enthalten sind. Und die wollen wir jetzt mal miteinander etwas näher anschauen. Im Vers 1, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Das ist der Kontext, in dem dieser Psalm geschrieben wurde. David hat ihn geschrieben und wie wir wissen, war er vielfach auf der Flucht. In Bedrängnis, in Verfolgung, zweifelnd, wie sein Leben wohl enden würde, was es noch werden würde. Und in diesem Kontext hat er diesen Psalm geschrieben. Bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Also egal wie die Umstände sind, ich berge mich bei dir. Und wir hatten an den letzten Sonntagen hatten wir immer wieder von diesen Wüstenzeiten, diese schwierigen Zeiten, durch die wir hindurchgehen. Und David sagt da, ich berge mich bei dir und nichts kann mich hier von dir wegnehmen. Und in Vers 2, ich habe zum Herrn gesagt, jetzt kommt dieser Vers, du bist mein Herr, es gibt für mich kein Glück außer dir. Zuerst stellt er nochmals klar, dass er Gott wirklich als seinen Herrn benennt. Er nennt ihn nicht Tröster oder Helfer, was vielleicht nur so eine punktuelle Beziehung darstellt, sondern er sagt, du bist mein Herr. Das ist eine Tatsache, das ist heute gültig, das ist morgen gültig, das ist eigentlich für immer gültig. Und darauf stehe ich, du bist mein Herr und ich sage zu dir, es gibt kein Glück außer dir. Oder anders gesagt, ich kann suchen, wo ich will. Es gibt für mich kein dauerhaftes Glück. Und lasst uns kurz überlegen, wo wir unser Glück suchen. Ich war in den Ferien und dachte, das ist mein größtes Glück. Naja, weit gefehlt. Wir können unser Glück auch in der Freizeit suchen, in der Arbeit, im Geld, in der Familie, in der Partnerschaft, in den Kindern, wo auch immer. Es ist Teil des Segens, den Gott uns gibt, aber es ist nicht das ganze Glück. Und David sagt hier wirklich, das einzige Glück, was ich habe, das finde ich in dir. Inmitten all der misslichen Umstände, in denen ich drin bin. Du bist die Quelle meines Glücks und ich will eigentlich nirgendwo anders suchen. Wenn wir in Psalm 73, 28 schauen, steht dort, Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Und das drückt es nur noch etwas anders aus. Also die Nähe zu Gott oder seine Gegenwart, das ist der Umstand, der eigentlich unser Glück ausmacht. Dort finden wir, in seiner Gegenwart, finden wir das Glück. Alles andere ist temporär, vergänglich. Und wenn wir bei ihm sind, in seiner Gegenwart, gibt es eigentlich nichts Beglückenderes, weil seine Liebe uns umgibt und uns drängt. Und das ist so beglückend, so sättigend. Lasst uns weitergehen zu Vers 3. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich mein ganzes Wohlgefallen. Oder auch übersetzen kann man es, habe ich meine Lust. Ich habe mir die Frage gestellt, wer sind die Heiligen? Er war ja, ich nehme mal an, auf der Flucht. Er hatte vielleicht nicht gerade so viele Heilige um sich, aber er sagt trotzdem, an den Heiligen habe ich mein Wohlgefallen. In Philipper 4,21 heißt es, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Das sind die Mitglieder der Gemeinde in Philippi. In Hebräer 10, Vers 10, wir sind geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Wir als Gläubige sind geheiligt durch das Opfer Jesu. Das heißt, wir sind die Heiligen. Und in Offenbarung 14 finden wir nochmals einen spannenden Vers zu den Heiligen, der etwas beschreibt, was denn die Heiligen tun. Es heißt dort, hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Das heißt, wenn wir es zusammenfassen, einerseits sind die Heiligen die Gläubigen, die in der Gemeinde Jesu sind, aber sie sind gekennzeichnet dadurch, dass sie das Wort Gottes lieben und es halten und dass sie nicht zulassen, dass etwas in ihr Leben kommt, was die Gegenwart Gottes vertreiben würde. Weil das verträgt sich mit der Heiligkeit nicht. Und sie sind aber auch diejenigen, die mitten in der Verfolgung am Glauben an Jesus festhalten. Und spannend ist, das hat dann eine Ausstrahlungskraft. Das hat Power. Dann sind sie nicht mehr nur die Heiligen, sie werden zu den Herrlichen, die diese Herrlichkeit ausstrahlen. Und David sagt hier, ich habe mein Wohlgefallen an den Heiligen. Oder er freut sich, ich sage mal, mit den Mitheiligen. Lassen wir uns weiter von diesem Psalm inspirieren. Vers 4, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. David spricht hier von denjenigen Menschen, die einem anderen Gott nachlaufen. Und ich denke, wir hier im Westen sind manchmal dazu geneigt zu glauben, wir hätten keine anderen Götter, weil wir keine Götter aus Holz, aus Stein, aus Gold haben. Aber eigentlich ist alles, was wichtig ist und was viel Zeit in unserem Leben beansprucht, wofür wir bereit sind, unser Leben hinzugeben oder sogar zu opfern, das wird zu einem Gott. Und David sagt hier, zahlreich sind die Schmerzen derer. Das heißt, anders gesagt, es bringt eigentlich Unheil und kein Leben. Diesen anderen Göttern zu folgen, bringt kein Leben. Und wenn er nachher sagt, ich werde ihre Trankopfer nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Ich denke, er sagt einfach, damit will ich nichts zu tun haben. Ich will es nicht glorifizieren, ich will es nicht nennen, es soll für mich keinen Wert haben. Ich will mich da nicht mit hineinziehen lassen. Verse 5 und 6. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches oder fruchtbares Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. David sagt hier, ich habe den Herrn geerbt. Ich finde das eine spannende Aussage. Ich habe den Herrn geerbt. Überleg dir mal, du erbst. Und du erbst nicht Geld oder Eigentum, du erbst Gott. Was ist deine Reaktion? Du erbst Gott. Spannend. Wenn wir es etwas umschreiben, könnte man auch sagen, ich erbe die Gegenwart Gottes. Das ist mein Geschenk. Mir wurde ein liebliches Land zugeteilt. Vielleicht habe ich nicht Gold und Silber, aber ich habe den Herrn bekommen. Im Alten Testament ist es spannend zu schauen, als die Israeliten das Land Kanaan eingenommen haben, wurde das Land auf die 12 Stämme aufgeteilt, respektive auf 11 Stämme. Der Stamm Levi hat kein Land bekommen und dort heißt es im 5. Mose 18, darum soll der Stamm Levi kein Erbe haben unter seinen Brüdern. Der Herr ist sein Erbteil, wie er es ihm zugesagt hat. Also die Leviten waren eigentlich dazu berufen, ihren Dienst im Tempel zu tun. Das war ihr Erbe, als Priester zu dienen in der Gegenwart Gottes. Und wenn wir später im Neuen Testament lesen, im 2. Petrus, heißt es, wir sind ein königliches Priestertum. Das war David eigentlich auch. Er war bestimmt zum König, aber er war Priester auch durch seine anbetende Haltung. Und wie der Stamm Levi, könnten wir auch sagen, das ist unsere Berufung, in dieser Gegenwart Gottes zu verbleiben und ihm zu dienen und zu sagen, hey, das ist mein Erbe. Wenn wir nachher schauen, sagt er, der Herr ist mein Becher. Das ist eine lustige Aussage. Der Herr ist mein Becher. Was macht man mit einem Becher? Man trinkt daraus. Im Neuen Testament lesen wir, wie Jesus sagt, dass wir aus ihm trinken sollen. Johannes 11. An dem letzten großen Tag des Festes aber stand Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und auch da sehen wir Gemeinschaft und das Trinken, die sind eng miteinander verbunden. Man kann es nicht trennen. Man kann nicht sagen, ich trinke von Jesus und ich habe keine Gemeinschaft mit ihm. Das geht nicht. Es ist eng miteinander verbunden. Und diese Intimität mit Gott, die wollen wir immer wieder suchen. Ich möchte euch ein kurzes Erlebnis erzählen. Ich weiß nicht, wer von euch schon auf einem Erdbeerfeld war. Zum selber pflücken. Und dort ist ja immer spannend, man kommt zum Erdbeerfeld, man geht in die Reihe hinein und denkt, ah, da hat es eine Erdbeere. Cool. Aber eigentlich muss man viel weiter in die Reihen hinausgehen, weil dort hat es erstens viel mehr Erdbeeren und viel die schöneren und reiferen Früchte. Und ich glaube, mit der Gegenwart Gottes ist es sehr ähnlich. Wir können uns begnügen mit den ersten Früchten. Aber wenn wir tiefer hineingehen, dann werden wir viel größere Ernte haben. Und das ist mit dem Trinken bei Jesus genauso. David sagt hier, der Herr ist das Teil meines Erbes. Das ist der Ort, wo ich gesättigt werde und trinken kann aus seiner Fülle. Er spricht hier von einem lieblichen oder auch fruchtbaren Land. Also man kann es auch als fruchtbares Land übersetzen. Und das ist spannend, weil in der Gegenwart von Gott zu sein, ist eigentlich der Ort, wo Leben entsteht, wo Leben fließt und daraus auch Frucht entsteht. Es ist eigentlich der beste Ort, um überhaupt zu sein.
Amen.
Wenn wir es vergleichen zum Vers 4, wo es heißt, die Schmerzen derer sind groß, die einem anderen Gott nachlaufen, so kann man sagen, Im Gegenteil, bei Gott in seiner Gegenwart, da fließt Leben. Und deshalb sagt David, das ist liebliches Land. Es ist liebliches Land. Vers 7, ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Dieser Vers drückt etwas aus von der Gemeinschaft, die David mit Gott immer hatte, diesen Dialog mit ihm, den er immer wieder gesucht hat und die Weisung, die er eben gesucht und aber auch erhalten hat. Er hat immer wieder auf Gott gehört und geschaut, wo soll ich denn hin, was soll ich machen? Ich bin auf der Flucht, ich brauche deine Hilfe. Und er preist ihn, weil er immer wieder von Gott gehört hat, was er machen soll. Und spannend ist dann, selbst in der Nacht hört er von Gott. Und die Nieren, die beschreiben eigentlich den innersten Sitz eines Menschen oder das Gewissen. Und wir stellen uns die Frage, wie kann Gott uns in der Nacht unterweisen? Es ist vor allem, so verstehe ich das, durch Träume und Visionen. Dort kommt der Geist Gottes zu unserem Geist und gibt Leitung. Aber wir müssen bereit sein, dem Beachtung zu schenken. Sonst verstehen wir es nicht. Dazu gibt es ein ganz cooles Buch von Charity Werkler, Höre Gott durch deine Träume. Das eröffnet eine ganz neue Welt der Träume, das ermutige ich euch. Wir kommen zum Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. David sagt hier, ich schaue auf Gott. Oder anders gesagt, ich schaue nicht auf meine Umstände, schaue nicht auf meine Ängste. Ich schaue nicht auf meine Sorgen, ich schaue nicht auf meine Probleme. Ich habe meinen Blick auf Gott gerichtet. Das ist meine Blickrichtung. Und zwar nicht 2 Sekunden am Tag, er sagt stets. Ich habe meinen Herrn stets vor Augen. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel, weil wir so lernen, die Realitäten Gottes und die Perspektiven Gottes höher zu achten als unsere Umstände. Aber es ist eine aktive Aktion. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Und dann proklamiert er einfach, er sagt, der Herr ist zu meiner Rechten, ich weiß es, der Herr ist hier neben mir. Punkt. Muss ich nicht anzweifeln. Und deshalb weiß ich, ich werde nicht wanken. Und das, ich denke, das sind so 2 Proklamationen, die wir uns einfach zu eigen machen können. Der Herr steht hier neben mir. Deshalb werde ich nicht wanken. Vers 9. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Weshalb freut sich hier das Herz von David oder jauchzt seine Seele? Ich denke, es ist eine Zusammenfassung der vorherigen Verse. Weil der Herr das Teil meines Erbes ist, weil er mich berät, er weist mir den Weg. Ich habe ihn stets vor Augen, ich bin mir seiner Gegenwart bewusst. Ich weiß, er steht zu meiner Seite und ich werde nicht wanken. Und spannend ist, wenn wir diesen Vers anschauen, dann sehen wir die Ganzheitlichkeit. Wir sehen das Herz oder auch, kann es auch als Verstand übersetzen. Wir sehen die Seele und wir sehen den Leib. Es ist ein ganzheitliches Ruhen in Gott. Ja. Vers 10, denn mein Leben wirst du dem Scheol nicht lassen. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Zuerst Der Sheol, das war ein Ort in der Unterwelt, wo die Toten hingingen nach dem Verständnis und der ein Ort darstellt, der die Trennung vom Leben, aber auch die Trennung der Gemeinschaft mit Gott darstellt. Und wenn wir das anschauen und den Vers nochmals lesen, denn mein Leben wirst du dem Sheol nicht lassen, dann erkennen wir, dass David hier sagt, ich weiß, dass mich nichts aus der Gemeinschaft mit dir hinausreißen kann. Keine Umstände, keine Menschen, nichts, was mir irgendwie das Leben nehmen könnte im direkten oder übertragenen Sinn. Und nichts kann mich aus dieser Gemeinschaft mit dir hinausreißen. Anders gesagt, nichts kann mich aus dem Ort hinausreißen, wo mein Glück ist, weil dort bin ich geborgen. Und er sagt auch, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Man kann es auch als Verderben oder Verwesung sehen. Und da ist, wie spannend, dieses Selbstverständnis, das David hat. Mitten auf der Flucht weiß ich, egal wie es jetzt ist, ich werde hier nicht verderben. Es werden andere Zeiten wiederkommen. Krönender Abschluss, Vers 11. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. David nimmt nochmals den vorherigen Vers auf und sagt eigentlich nochmals, ich werde nicht sterben, im Gegenteil, du wirst mir den Weg zum Leben geben. Ich proklamiere das, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Statt Trauer und Kummer werde ich Freude haben vor deinem Angesicht. Es ist hier gekoppelt. Er sagt nicht einfach, ich werde Freude haben. Einfach so. Es ist gekoppelt mit dem Angesicht Gottes. Es ist wieder die Gegenwart Gottes. Es ist gekoppelt. Aber die Fülle kann auch mit Sättigung übersetzt werden. Bei dir werde ich gesättigt mit Freude. Es ist die einzige Quelle, die wirklich hält. Und nachher Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Lieblichkeiten könnte man auch mit Annehmlichkeiten oder einfach schönen Dingen übersetzen. Und die rechte Hand, die ist im Nahen Osten eine segnende Hand. Eine segnende Hand. Man könnte jetzt hier auch sagen, David sagt, ich werde gesegnet mit Gutem aus deiner Hand, immer da. Ich werde gesegnet mit Gutem für immer. Was für ein Statement zum Schluss. Wenn wir es nochmals zusammenfassen, er beginnt mit, es gibt für mich kein Glück außer dir. Lasst uns nochmals einfach überlegen, wo sind wir geneigt, unser Glück zu suchen? Das größte Glück, das einzige Glück, das hält, ist bei Gott. Dann sagt er, du Gott bist mein Erbe. Deine Gegenwart ist das Kostbarste, was mir je widerfahren ist. Und wenn wir die Gegenwart Gottes einmal geschmeckt haben, wollen wir immer wieder dorthin. Es ist der schönste Ort. Und er sagt, mein Becher ist voll. Du bist mein Becher, weil aus dir fließt das Leben. Und von dir will ich trinken. Und er sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen. Ich schaue auf dich. Du bist die Quelle meines Glücks. Du bist meine Weisung. Du bist mein Halt. Du stehst zu meiner Rechten. Und ich werde nicht wanken. Und du wirst mir den Weg zum Leben weisen. Anders gesagt kann man auch sagen, dort, wo ich Dinge in meinem Leben habe, die kein Leben enthalten, die sind vielleicht ein Hinweis darauf, dass ich einem anderen Gott nachrenne. Und dort, wo Leben daraus fließt, da bin ich mit Gott in seiner Gegenwart, getränkt von seiner Liebe. Amen.
Speak.